Diese Episode wird präsentiert von Fund Music. Wir begleiten Sie von der ersten Idee über die Produktion bis hin zur Veröffentlichung und Vermarktung Ihres Podcasts. Entdecken Sie die Podcast-Welt mit Fund Music.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Messe-Podcasts. Ich habe einen ganz besonderen Gast hier, und zwar den Stefan Leixenring von Familie auf Weltreise. Hi Stefan.
Guten Morgen Jan, danke für die Einladung.
Ja, schön dich dabei zu haben. Vielleicht der Name sagt schon so ein bisschen, Familie auf Weltreise. Ja, wir gehen da gleich rein ins Thema. Stell dich doch einmal kurz vor und erzähl, was du machst, was ihr macht als Familie.
Also ja, du sagst es schon, der Name ist Programm. Wir sind 2016 mal auf die Idee gekommen, ein Jahr Auszeit zu nehmen von unseren Berufen und haben uns entschlossen, eine Weltreise zu machen. Und aus diesem Abenteuer ein Jahr Sabbatjahr quasi ist eine Open-End-Weltreise geworden mit einem komplett neuen Lebensstil, der bis heute anhält. Also logischerweise hat sich das Reisen ein bisschen verändert. Wir haben jetzt einen festen Wohnort, aber das Reisegehen ist nach wie vor ganz tief in uns verankert.
Was habt ihr vor 2016 gemacht?
Ganz klassische Berufe. Also ich komme aus dem kaufmännischen Bereich, war im Einkauf tätig. Meine Frau ist Physiotherapeutin, hat ganz normal in einer Praxis gearbeitet. Später war sie dann selbstständig im Hamburger Raum, ja.
Alles klar. Wann habt ihr denn das Reisen für euch entdeckt? Also da muss ja schon eine Affinität vorher da gewesen sein, oder?
Also meine Frau sagt immer, es liegt ihr in den Genen, weil ihr, oder man sagt ja, es wurde ihr in die Wiege gelegt, weil ihr Vater schon zur See gefahren ist.
Okay.
Und da muss es wohl irgendwie in die Familie reingekommen sein. Ich bin mehr so der Typ Heimscheißer gewesen, ehrlicherweise. Wir haben als Kind bin ich immer viel, ach so, der klassische Wohnwagenurlaub nach Spanien oder Italien, das war immer das. Aber immer dahin, wo man schon immer gewesen ist. Und meine Frau ist eigentlich die, die das so richtig, diese Abenteuerlust mit reingebracht hat. Und dann hat's uns beruflich mal für 4 Jahre nach Norwegen verschlagen. Und da hat's den Horizont eigentlich so erweitert, dass man dann ja Deutsche im Ausland kennenlernt oder auch international in Kontakt kommt. Und dann sieht man eigentlich, was für Möglichkeiten und was für ein Potenzial dort besteht.
Das heißt, ihr seid jetzt seit 8 Jahren mit euren Kindern unterwegs. Wie viele sind's jetzt inzwischen?
Ja, die sind alle vor der Reise zur Welt gekommen. Okay. Also keins ist auf der Reise zur Welt gekommen. Und es sind 3 Kinder nach wie vor. Und ja, der Große, der ist jetzt, der wird 17. Und dann haben wir noch 2 Mädchen, die sind 15 und 11.
Wie habt ihr denn diesen Schritt überhaupt besprochen, mit euren Kindern ein Jahr schon auf Reise zu gehen? Das ist ja schon irgendwie auch ein mutiger Schritt. Ich meine, die Kinder sind dann auch aus der Schule vielleicht raus. Wie war das?
Also es hat knapp ein Dreivierteljahr in Vorbereitung benötigt. Ganz viel Mut in Hinsicht von finanziellen Entscheidungen, von Loslassen, von sozialen Bindungen, familiäre Themen. Da könnten wir mit Sicherheit Stunden füllen, um da reinzugehen. Aber jetzt ganz speziell auf die Kinder war natürlich das Thema Schule entscheidend. Wir haben mit der Schule der beiden großen Kinder, die waren damals in der 2. und 3. Klasse, Kontakt aufgenommen und uns einfach gesagt, dass es eine Möglichkeit gibt, für ein Jahr zu reisen und sind dort haben offene Arme quasi seitens der Schulleitung und der Lehrer empfangen. Und die haben uns geholfen, dann die entsprechenden Anträge zu schreiben. Und das wurde dann auch bewilligt, was ich weiß, eigentlich ein Glücksfall ist. Ja, also wir sind durch das Reisen sehr vernetzt in der Szene und das ist nicht immer so. Deshalb waren wir da sehr dankend. Und für die Kinder in der Vorbereitung, ja, die haben wir natürlich voll eingebunden. Wir haben sie gefragt, in welche Länder sie wollen. Ich erinnere mich an Szenen, wo sie mit so einem Tiptoy-Stift in so einem Weltreiseatlas Länder markiert haben, weil da Wale gewesen sind und Tiger, wo sie unbedingt hinreisen wollten. Und am Ende standen, glaube ich, über 80 Länder auf der Liste für ein Jahr, was natürlich völlig utopisch war. Aber die Euphorie in den Kindern war geweckt.
Und wie viele Länder habt ihr jetzt dann schon geschafft, wenn es jetzt vielleicht nicht ganz 80 gewesen sind oder sind seitdem schon 80 gewesen?
Nee, so viele sind es nicht. Wir zählen das eher auf unserem Instagram-Account mit. Ich müsste jetzt also einmal rüber luschern, aber ich meine, es sind so 42, 43 Länder mittlerweile.
Okay. Ja, da kommen wir eigentlich schon zu so kleinen Kurzfragen, die ich mir vorbereitet habe. Wenn ihr so viele Länder bereist habt, gibt es irgendwie eine Essensrichtung, die bei euch in der Familie asiatisch, italienisch bevorzugt wird?
Also die Antwort darauf müsste eigentlich lauten, die Erwachsenen essen gesund, die Kinder essen so wie alle Kinder. Mhm. Also tatsächlich essen wir sehr gerne asiatische und leichte Küche oder aber auch italienische Küche, wie Erwachsenen. Und die Kinder, die ganze Bandbreite von, klar, Nutella über Pommes, Pfannkuchen. Und wir haben mit unserer Jüngsten auch die eine oder andere Herausforderung, weil sie wirklich, man sagt dazu, Picky Eaterin ist. Also die möchte wirklich ganz genau sehen, was da drauf ist. Und ein Gemüseeintopf, wo sie nicht weiß, was drin ist, wird nicht angerührt. Mhm. Und das führt dann in Asien mitunter dazu, dass man einfach Reis mit Ketchup dann isst, wo wir als Eltern uns dann fragen, ob wir manchmal alles richtig gemacht haben, aber nichtsdestotrotz, solange alle Kinder essen, ist das in Ordnung.
Ja, man kennt's ja. Gibt's ein Favorite-Kontinent von euch?
Tatsächlich haben wir ein Favorite-Land.
Ah, okay.
Also wir waren in Australien für ein Jahr, das hat uns ausgesprochen gut gefallen, weil wir auch nach mehreren Jahren des Reisens dort an einem Ort gewesen sind und einen Haustausch hatten, auf Hunde aufgepasst haben und die Kinder dann Hobbys und soziale Kontakte und sowas aufbauen konnten. Das hat uns also wirklich sehr gut gefallen. Aber ein Land ist definitiv Japan. Das haben wir sogar mit dem Camper bereist. Also das war sensationell, könnte ich jedem empfehlen, der irgendwie mal die Chance hat, da nach Fernost zu kommen und mit dem Camper zu reisen, dann Japan.
Wow. Also es ist ein Land, was man, glaube ich, nicht so direkt auf dem Schirm hätte. Wenn man an Asien denkt, denkt man vielleicht an Thailand oder jetzt
Indonesien, so die
Indonesien,
sind die Klassiker,
genau,
so Bali, so
Bali, richtig, Vietnam. Genau. Ja, oder Laos. Ja, krass, cool. Berge oder Meer?
Weil ich gerade Japan gesagt habe, beides.
Okay, sehr schön. Was war denn eure längste Reise bislang?
Sie hat ja eigentlich nie ganz aufgehört. Aber in der Regel sind wir immer so zwischen 3 bis 6 Monate unterwegs, bis es uns dann wieder zurückzieht. Also früher hatten wir wirklich gar keine Unterkunft. Wir haben unser Haus in Deutschland vermietet und sind on the road gewesen. Mhm. Und jetzt haben wir uns auf so einer kleinen Mittelmeerinsel ein kleines Domizil gemietet, wo wir eben unsere Schlafzimmer eingerichtet haben, wo die Kinder ihre Bilder an der Wand haben, die Fahrräder stehen und wir uns immer wieder wohlfühlen, wenn wir da wieder nach Hause kommen, sagen wir. Und das ist jetzt nicht, dass wir dort pausieren, weil dort fahren eben andere Leute hin zum Urlaub machen und so fühlt es sich für uns auch an.
Ach, wunderschön, das klingt echt gut. Jetzt bist du seit 2016, hast du gesagt, aus deinem Job raus, aus deinem normalen Job, sag ich mal, oder deinem vorherigen Job, deine Frau auch. Wann kam das denn so, dass Reisen kein Hobby mehr für euch war? Weil ihr habt es ja dann mit Influencing verbunden und ich schätze mal, in dem Bereich seid ihr auch weitgehend tätig, oder?
Unter anderem, ja, der erste Teil der Frage. Wir haben festgestellt, dass der Unterschied zwischen der Urlaubsreise, ich fahre 3 Wochen nach Italien und ich reise ein Jahr mit meinen Kindern, eben schon mal grundsätzlich unterschiedlich ist. Also wer 3 Wochen Urlaub fährt, geht mitunter vielleicht jeden Tag 2-mal essen, kauft seinen Kindern an jedem Stand irgendwie den neuesten Schwimmring und ein T-Shirt und Pullover. Und wer eben dauerhaft reisen geht, der kocht vielleicht zu Hause selber. Ja, und kauft nicht an jedem Stand etwas oder guckt halt dort auch, wo die Locals mal einkaufen, orientiert sich vor Ort. Also das ist schon mal ganz anderes Reiseverhalten. Und ja, das mit dem Geldverdienen unterwegs, wir haben das erste Jahr tatsächlich von Ersparten gelebt. Wir hatten, kann ich auch sagen, 40.000 Euro gespart. Haben uns alle gesagt, das reicht nie im Leben. Aber wir haben eben auch in Hostels für 5 Euro die Nacht genächtigt in Südostasien. Und das hat uns nicht geschadet, hat auch den Kindern nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, wir haben also sehr, sehr enges Familienverhältnis. Und das Influencen hat sich nebenbei aufgebaut und ist eigentlich ja auch nicht unser Haupteinkommen, sondern meine Frau hat ihr Bereich als Physiotherapeutin digitalisiert und hat Sportkurse, die wir online verkaufen. Und das ist das, was uns das Reisen ermöglicht.
Ah, okay, sehr cool. Und das ist dann überall möglich, natürlich, schätze ich.
Das ist zum Glück mit einem Laptop im Gepäck und ein bisschen Internet von überall aus möglich.
Also das sogenannte digitale Nomadenleben.
Genau, das, was eigentlich seit der Pandemiezeit überall dann sich weit verbreitet hat, hatten wir schon ein paar Jahre vorher quasi für uns aufgebaut und haben ja dann mitunter davon auch profitiert, dass dann in der Zeit viele Leute auf online umgestiegen sind.
Jetzt habt ihr eure Kinder immer im Gepäck und das ist so eine Frage, die sich mir aufgedrängt hat. Wie macht ihr das mit der Schule?
Das ist eine typisch deutsche Frage, die tatsächlich nur von Deutschen gestellt wird. Und in allen anderen Teilen der Welt ist immer die Frage, ah, so you do homeschooling then, or world schooling, or online schooling. Die Kinder sind in verschiedenen Beschulungsformen gewesen. Wir hatten Privatlehrer, wir hatten sie auf internationalen Schulen. In Australien sind sie zum Beispiel ganz normal in eine lokale katholische Schule, glaube ich, sogar gegangen. Wir haben eine Online-Schule ausprobiert. Also je nachdem, wie die Gegebenheiten vor Ort, wo wir gerade waren, sich geboten haben, haben wir ein entsprechendes Schulmodell gefunden und immer geschaut auch, dass es für die Kinder passend ist.
Wenn man jetzt mal so überlegt, man kennt das ja, jemand, also bei mir zum Beispiel, jemand kommt neu in die Klasse, dann wird der erstmal genau beäugt und so. Und das haben ja eigentlich eure Kinder ständig gehabt und haben das wahrscheinlich auch, ne? Die müssen doch tierisch entspannt sein.
Also das mit dem Entspannt, ja, kann ich so unterstreichen. Also auf den internationalen Schulen ist dann Kommen und Gehen natürlich normal.
Ja, klar.
Also das ist vielleicht ein bisschen anders, als du und ich das in unserer Kindheit hier in Deutschland gehabt haben, wo wir sagen, wir sind vierte Klasse mit den meisten dann noch von der Grundschule zur weiterführenden Schule und dann bis zum Abi gemeinsam. Das hat sich ein bisschen geändert und das leben die anders, das kennen die anders, die Vernetzung funktioniert auch viel mehr online. Mhm. Also das, da haben wir jetzt aktuelles Beispiel, unsere Kinder sind auf einer Online-Schule gerade und haben trotzdem eine Klassenfahrt organisiert und haben sich mit den Kindern zusammen in einer Jugendherberge getroffen, um den Klassenverband eben zu stärken. Also all solche Sachen gehen, die für uns vor 20 Jahren, 30 Jahren irgendwie undenkbar waren.
Ach, wie cool. Gut, also ist das schon mal keine Hürde mit der Schule. Aber was sind denn so die größten Herausforderungen und Hürden, wenn man auf Reisen ist? A, und natürlich dann auf Reisen mit seinen Kindern.
Also die größte Herausforderung ist, dass natürlich jeder seine eigenen Bedürfnisse hat. Mhm. Wir als Eltern, jeder auch als Individuum, mal seinen Rückzugsort, man den haben möchte, um vielleicht ein Buch zu lesen. Die Kinder mit ihren Freundeskreisen, mit ihren sportlichen Hobbys. Und das alles auszubalancieren und da einen Hut zu bekommen, stellt uns doch immer wieder vor Herausforderungen. Und wir versuchen unser Bestes, aber logischerweise gelingt einem das nie, zu 100% alle Bedürfnisse zu stillen.
Mhm. Versetz dich doch mal in die Lage deiner Kinder. Was glaubst du, was sind die Vorteile und was sind die Nachteile, mit seinen Eltern zu reisen?
Also, wenn du jetzt die Kinder hier vors Mikrofon holen würdest, würden sie dir erstmal erzählen, was für ein schlechtes Leben sie hätten.
Echt?
Ja, tatsächlich. Also die, ich glaube, es ist so ein Phänomen aus auch Pubertät, dass sie erstmal das sehen, was sie nicht haben.
Mhm.
Ja, und vielleicht später mal dann eine Dankbarkeit dafür aufkommt, dass sie sehen, was für Möglichkeiten sie eigentlich gehabt haben, wie wenig Druck als Eltern wir machen, dass wir auch gesellschaftlichen Druck und Bewertung von ihnen fernhalten, dass sie eben auch, keine Ahnung, sehen, wie Arbeiten in der Zukunft funktioniert, dass sie Schulformen kennengelernt haben, auf unterschiedlichen Kontinenten, sprachlich, also all diese Sachen. Aber das sehen sie so noch nicht. Wir leben da in sehr großem Vertrauen, dass das irgendwann kommen wird. Aber wenn du sie jetzt fragen würdest, würden sie sagen, ich will das, was die Blume auf der anderen Seite der Fensterscheibe hat, das möchte ich gerne haben.
Ah, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so ist. Aber meinst du, es gibt keine Vorteile, die sie sehen?
Also sie sehen die freie Zeiteinteilung ihrer Eltern, das sehen sie auf jeden Fall, also dass wir verfügbar sind, dass wir für Gespräche immer da sind, während vielleicht andere Elternteile zur Arbeit sind oder eben auch nicht den Kopf dafür haben, das nehmen sie auf jeden Fall wahr. Also das sind aber für uns gelebte Familienwerte, dass wir unsere Kinder in den Fokus stellen, die, ich weiß nicht, das ist für uns halt eben schon gelebte Normalität.
Okay. Jetzt sagtest du gerade Pubertät. Wie alt sind eure Kinder?
17 oder fast 17, 15 und 11.
Ah ja, okay. Ist es denn so, mit 17 kommt ja schon mal so ziemlich viel Eigendrehung rein ins Leben. Wie ist das denn, wenn mal die oder der Älteste, ich weiß jetzt nicht, was ist
ein Junge, ja.
Ja, der Älteste. Wenn der Älteste mal sagt, ich möchte jetzt nicht mehr mitmachen hier.
Dann ist das vollkommen in Ordnung. Wir zwingen unsere Kinder zu gar nichts. Und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt, meine Frau und ich, wir merken schon, dass sich das jetzt langsam dem Ende nähert, dass alle drei Kinder noch so richtig Lust haben, mit uns weiterzureisen. Und das stellt uns mal wieder vor eine Herausforderung, weil wir können ja nicht sagen, wir reisen jetzt einfach weiter und lassen die Kinder dann einfach irgendwo, sondern dann ist natürlich die Verantwortung, dass die Kinder dann, dass das Leben geordnet ist, sie selber für sich sorgen können. Der Wunsch kam jetzt nochmal auf, eine große Familienreise zu machen. Und die kam tatsächlich von unserem Sohn, von dem Ältesten, weil ich vor 1,5 Jahren mit ihm so eine 5-wöchige Vater-Sohn-Reise durch die USA gemacht habe. Er gesagt, das würde er gerne nochmal machen mit der ganzen Familie zusammen. Und wir brechen tatsächlich in 2 Wochen auf, um 3 Monate durch USA und Kanada zu reisen als Family. Und das sind, glaube ich, so Momente, da sind die Kinder dann froh, dass Mama und Papa alles bezahlen und sie mitkommen. Aber gleichzeitig sind sie in einem Alter, wo sie alles wahrnehmen und mitgestalten können. Ja, wir nehmen das mit. Wir leben also nicht in, was ist in 10 Jahren oder was könnte sein, sondern wir sind viel im Hier und Jetzt.
Das ist sehr schön gesagt. Du sagtest gerade mitgestalten. Wie ist das, wenn man jetzt auf Reisen ist mit seinen 3 Kids? Da muss ja auch irgendwie, man muss ja, sag mal, den Hühnerhaufen auch irgendwie beisammenhalten. Aber gibt's auf Reisen mehr Demokratie in der Familie? Oder gibt's einen Chef, der dann auch immer mal bestimmt? Oder wird immer ein Chef neu bestimmt? Oder gibt's eine Aufgabenteilung? Wie ist das bei euch?
Es ist am Ende so, dass schon wir als Eltern die Verantwortung tragen, auch finanziell Entscheidungen, Rahmen, Budgets, aber wir versuchen in diesen Rahmen die Kinder eben mit einzubeziehen und nicht so nach dem Motto, ja, wollt ihr jetzt ein, keine Ahnung, Schokoladeneis oder Stracciatella-Eis, das sind solche Kindergartenentscheidungen, da sind wir, glaube ich, schon drüber, sondern ich kann ja mal ein handfestes Beispiel geben, wie jetzt unsere USA-Planung abgelaufen ist. Also wir haben erstmal mit den Kindern zusammengesessen, welche Städte für sie interessant sind. Und die Kleinste wollte zum Beispiel nach Miami und dann haben wir aber festgestellt, durch gemeinsame Recherche, dass das gerade die Hurricane Season ist. Also haben wir dann darüber abgestimmt, dass Miami vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden sollte. Der Große, wie gesagt, wollte gerne seinen Geburtstag, der in den Zeitraum fällt, gerne in der Region Chicago feiern. Dann stand sowas fest. Jetzt sind wir als Familie in der WhatsApp-Gruppe gerade dabei, was machen wir vor Ort? Also gehen wir auf irgendwelche Konzerte, gehen wir in eine Kirche zu einem Gospel-Konzert oder gehen wir zu einem Baseballspiel oder zum Eishockeyspiel? Und da sind die Kinder voll integriert und recherchieren und schicken Vorschläge und sagen, da würde ich gerne hin, markieren das in unserer gemeinsamen Google Maps-Karte. Wenn wir dann vor Ort sind und ich muss für ein Taylor Swift-Konzert ein paar 1000 Euro raustun, dann sage ich, kauf mir lieber die CD, ihr lieben Kinder, oder stream mir bei Spotify. Und das verstehen die dann auch. Aber so dieses grundsätzlich, dieses, ich bin ein Teil des Ganzen, ich darf Vorschläge einbringen, ich werde gehört, vielleicht können wir Lösungen finden für gewisse Dinge, dann, ja, da sind wir eigentlich mal als Familie ganz gut davor, das gemeinsam
zu bewerkstelligen. Sehr schön, das heißt dann doch sehr viel Demokratie gelebt in der Familie. Mit leichtem Gepäck reist es sich einfacher, sagt man ja. Mit wie viel Gepäck reist ihr? Oder hat sich vielleicht das Gepäck auch verändert während der Jahre?
Ja. Tatsächlich, also mein Wunsch ist noch, mal komplett mit Handgepäck zu reisen. Das haben wir auch ein paar Mal hinbekommen. Eine Herausforderung dabei ist Technik, eben durch YouTube, Kameras, Podcasts ist dann doch einiges, was man, also ein Technikrucksack ist schon immer per se mit am Start. Und mit pubertierenden Kindern nimmt das Gepäckvolumen auch wieder zu. Als sie noch kleiner waren, war das relativ einfach. Wir sind damals losgereist mit 2 so rollbaren Backpacks. Und jeder einen Handrucksack. So sind wir One-Way-Ticket nach Bangkok gestartet. Mittlerweile, wir waren jetzt vor ein paar Wochen zum Beispiel in Italien für eine Reise, da hat jeder irgendwie so einen kleinen, so ein Rimowa-Kofferchen quasi, so eine Größe.
Das heißt, am Anfang, als ihr wirklich ein Jahr unterwegs wart, seid ihr mit 2 großen Backpacks und 3 Handgepäcks gestartet. Das ist nun wirklich nicht so viel, oder?
Was brauchst du denn? Also eine Reiseapotheke kriegst du vor Ort, wenn du irgendeinen Insektenstich hast, kriegst du vor Ort das Beste. Also da gibt es auch eine Apotheke in Thailand oder in Vietnam oder Laos oder Kambodscha. Brauchst du mal ein neues T-Shirt, weil eins kaputt gegangen ist oder weil es dreckig geworden ist, gehst halt da, kaufst dir für $5, $10 ein neues T-Shirt und entsorgst das alte gleich. So, tausch eins für eins aus. Die Jüngste hat damals noch Windeln gebraucht. Ja, gibt dort auch Windeln. Also die brauche ich jetzt nicht irgendwie mitnehmen und die kaufe ich halt nach Bedarf. Lebensmittel kaufe ich vor Ort, je nach Bedarf. Also wir haben sogar in den 2 Backpacks noch einen Stabmixer dabei gehabt, um uns unsere Smoothies machen zu können. Also haben uns die Leute viel verrückter angeguckt.
Sehr cool. Wie ist es denn eigentlich ständig unterwegs zu sein? Also wird Reisen nicht auch in gewissem Maße dann auch zum Alltag? Und wie schafft ihr es vielleicht, das auch immer mal wieder zu rekapitulieren, dass ihr gerade auch wirklich unterwegs seid und dass es jetzt nicht der Alltag so wirklich ist?
Für uns ist es ja tatsächlich der Alltag, das Reisen. Viele Menschen, mit denen wir im Austausch sind über Social Media, sagen, es wäre nichts für sie. Und das kann ich nachvollziehen, weil es ist ein permanentes Neujustieren auf die aktuelle Lebenssituation. Also du kommst irgendwo an, du musst dann erstmal gucken, wo kann ich Lebensmittel besorgen, wo kriege ich ein Busticket her, wo kann ich vernünftig schlafen. Wir haben Touren gehabt, da wussten wir morgens noch nicht, wo wir abends schlafen werden. Das ist ja für einige Leute, die jetzt schon ihren Urlaub in 3 Jahren vorgebucht haben, ist das ja der absolute Albtraum. Aber für uns ist das eben genau der Nervenkitzel. Das ist also in meinen Augen so ein bisschen auch eine Charakterfrage, ob man das, oder Typfrage, nicht Charakter, sondern Typfrage, ob man das möchte. Und uns kitzelt das eben maximal und wir finden das super. Und andere wiederum sagen, nee, meine 2 Wochen, die reichen mir im Jahr, wo ich weiß, das Hotel, wo ich letztes Jahr war und der Kellner Vasili ist wieder am Start, dann passt das für die.
Und was war so euer größter Reiseflop?
Oh, wir hatten Momente, in denen wir abbrechen wollten. Zum Beispiel ist während der Reise meine Großmutter gestorben damals und dann waren wir tatsächlich in Japan und dann überlegst du schon, reist du jetzt mit 5 Leuten zurück zu einer Beerdigung, ist dann das Abenteuer beendet, was hätte Oma gewollt, wollte sie, dass wir weiterreisen. Wir hatten eine Situation, da waren wir auf den Philippinen und hatten gedacht, ach, wir fahren mal mit dem Bus in die Richtung und sind irgendwo in die Berge gefahren, weil wir es auch nicht richtig gecheckt haben und saßen da in einem Hotelzimmer, was viel zu klein war. Es hat einen Taifun gegeben, das heißt, es hat nur geregnet. Es war also, jede Entscheidung, die du getroffen hast, war einfach falsch. Und dann haben wir überlegt, okay, wir brechen wieder ab. Aber wir haben uns irgendwie wieder dazu durchgerungen, nicht abzubrechen, sondern mit kleinen Entscheidungen wieder rauszuarbeiten, haben den Bus wieder genommen, sind in die andere Richtung gefahren, sind wieder Richtung Süden gefahren, wo die Sonne geschienen hat, wo die Kinder Spaß hatten, wo wir Spaß hatten. Und plötzlich ging es dann wieder. Ich glaube, diese Akzeptanz, dass das Leben in wellenförmig verläuft und dann zu erkennen, jetzt sind wir gerade in so einem Tal, ist eine dieser Erkenntnisse, die wir durchs Reisen ganz stark erleben durften, die uns auch bis heute hilft in unternehmerischen Situationen, in familiären Situationen. Und deshalb sind wir eigentlich auch dankbar für so schlechte Erlebnisse, die wir hatten oder Momente, in denen wir nicht wussten, wie es weitergeht, weil irgendwie geht es ja dann doch immer weiter.
Genau. Also würdest du sagen, das macht auch irgendwie stark und vielleicht stark auf persönlicher Ebene und auch vielleicht stark, stärkt das auch das Familiengefüge, dann auch tatsächlich so schlechte Zeiten gemeinsam zu durchleben?
Unbedingt. Also ich kann natürlich nur für mich sprechen oder für uns sprechen, nicht für andere Menschen. Diesen Schritt in so eine Weltreise, Open-End-Weltreise, dann noch mit Kindern, hat aus mir, der so Typ Heimscheißer war, wie eingangs erwähnt, eben so ein Abenteurer gemacht. Also ich habe richtig Lust, wenn ich so erzählen würde, was in meinem Kopf noch alles an Ideen, an Reiseideen rumschwirrt, da würden andere Leute sagen, um Gottes Willen, wie will er das denn realisieren? Aber ich habe da total Lust drauf und ich sehe das auch als meinen Lebensinhalt an, zu entdecken und meinen Geist ständig frisch zu halten. Und das sehe ich eben bei meiner Frau und bei den Kindern auch, dass da schon sehr, sehr viel Inspiration ist. Also ein Beispiel im Geografieunterricht der Kinder an der International School hat die Lehrerin dann irgendwie von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten berichtet und die Kinder haben nur, ja, war ich schon. Und sie so, das ist ja Wahnsinn. Ja. Andere Kinder haben nicht mal einen Reisepass und wissen gar nicht, wo die Länder liegen und eure Kinder sind dort schon überall gewesen. Und ja, das sind halt so die Nettigkeiten vom Reisen.
Also vielleicht ist dieses Out of the Comfort Zone, ne, das ist ja dann doch vielleicht etwas, was man kann es ja auch im Kleinen machen, ne? Es gibt ja auch immer wieder im Kleinen, wo man mal einfach sagen kann, okay, ich setze mir jetzt einen Rucksack auf und reise einfach ein paar Tage durch Deutschland. Ist egal, was passiert, ich muss ja nicht unbedingt was vorbuchen. Aber das macht auch immer irgendwie ein bisschen was mit der Persönlichkeit. Und bei euch natürlich dann potenziert ins Tausendfache. Aber
da ist auch noch ein ergänzend dazu. Wir haben auch so einen Auslöser für uns war, man kann ja durchaus reisen gehen und feststellen, dass es nichts für einen ist. Also du sagst, ich packe mir einen Rucksack auf, kaufe mir irgendwie ein Deutschland-Ticket und düse mal mit dem Zug durch die Gegend und schau mal und stellst nach 3 Tagen fest, boah, ist ja gar nichts für mich, ich brauche tatsächlich den vorgebuchten Urlaub. Aber selbst diese Erkenntnis ist ja ein Fortschritt, weil du dann, und das war immer unser Gedanke, wenn wir 70 sind und sitzen auf unserem Wackelstuhl auf der Veranda, dann wollen wir sagen, hätten wir mal und dann wollen wir sagen, ja, wir haben es probiert. Und wenn es nicht geklappt hätte, dann haben wir uns nichts vorzuwerfen, dass wir diesen Schritt, den Mut nicht doch aufgebracht haben. Und dass es jetzt so ausgegangen ist, ja, das hätte vor 8 Jahren, keine Ahnung, ja, keiner gewusst.
Ja, jetzt ist es hier richtig deep geworden. Was war denn euer krassestes Erlebnis oder irgendwie die verrückteste Story, die ihr so zusammen erlebt habt?
Also wir sind, vielleicht auch das noch, wir sind sehr, sehr christlich und glauben einfach, dass es da oben jemand gibt, der so eine schützende Hand über uns hält. Und wir haben mehrere Momente gehabt, wo man sagen würde, wenn du ins Leben vertraust, dann kriegst du es irgendwie zurückgezahlt. Ich erinnere mich an eine Geschichte in Bali. Alle haben so dieses Bali so hochgelobt und wir waren da und haben das überhaupt nicht spüren können. Wir haben gedacht, was ist das denn für eine Insel? Ey, nur Mopeds überall, viel zu voll und die Strände voll dreckig. Also das, was man so im Fernsehen gesehen hatte und was alle digitalen Nomaden, die schon da waren, so hochloben, haben wir gesagt, hä, sehen wir gar nicht. Und dann waren wir in einer Unterkunft, guckten so auf die Decke und da oben war so ein riesiger Schimmelfleck und lagen da mit den Kindern und dann hat es auch davor noch gestürmt. Das heißt, die Strände waren auch noch dreckig und das war so richtig, boah, nicht das, was wir wollten. Wir hatten schon geguckt dann, wo die Reise für uns weitergeht, dass wir da von Bali schnellstmöglich wegkommen. Und dann kommt aus dem Off plötzlich eine Nachricht bei Instagram. Wir hatten damals noch eine relativ kleine Reichweite im Verhältnis zu heute. Es waren vielleicht 6.000 Leute oder so, die uns folgten. Hey Katrin, habe ich dich am Flughafen in, ich glaube Denpasar heißt der Flughafen in Bali, gesehen? Und Katrin guckt mich an und sagt so, was ist das denn? Ist doch Scam, oder? Also keine Ahnung, was soll denn das? Und dann stellte sich raus, haben ein bisschen hin und her geschrieben, das war eine deutsche Familie aus Nürnberg, deren Vater auf Bali eine Villa hatte und der ist verstorben. Der war so ein Reiseleiter und hat dort eine riesen Villa gehabt und die musste sich jetzt um den ganzen Nachlass dort kümmern und die war auch nicht vermietet. Ob wir Lust hätten, mit ihr die nächsten Wochen in dieser Villa zu wohnen? Natürlich for free. Einfach for free, weil die Kinder dann auch ein bisschen zum Spielen hatten. Und dann haben wir in so einem Mega-Luxus-Anwesen mit, ich glaube, 800 Quadratmeter oder so hatte das, mit mehreren Tempeln da drauf, eigenem Pool und Köchen und so haben wir da gewohnt, komplett
mit
for free.
Mit eigenen Köchen?
Und wir haben uns so, ja, eigenen Köchen, also wirklich das volle Programm. Und wir hatten irgendwie Tür auf und dann waren es 400 Meter zum Strand, aber trotzdem so eine, also wie so eine Oase. Das war, also kann man gar nicht erzählen, mit Tropenhölzern und allem drum und dran und eigenen Fischen und so. Anyway, da denkst du so, du bist einen Tag, bist du, guckst auf eine schimmelnde Decke und denkst, wie komme ich hier weg? Und irgendwo klippst, einen Tag später sitzt du am anderen Ende der Insel in so einem Luxus-Retreat, was 450 australische Dollar die Nacht gekostet hat und wir haben nichts dafür bezahlt. Und wo kommt sowas her? Wie passiert sowas? Und solche Momente haben wir mehrfach gehabt und wir haben einfach gelernt, so ins Leben zu vertrauen. Irgendwie, wie ich vorhin sagte, irgendwie geht's schon weiter. Und das, ja, haben wir mehrfach
gehabt. Sehr, sehr schön. Also echt eine schöne Story. Zum Abschluss, Stefan, denn wir kommen langsam zum Ende. Also ich könnte mir jetzt noch tausende Geschichten anhören auf jeden Fall und auch nochmal einen richtigen Deep Dive machen. Aber zum Abschluss, welches Gefühl gibt dir oder beziehungsweise euch das Reisen? Das ist wahrscheinlich bei jedem individuell, aber was denkst du da so?
Boah, das ist eine Frage, die ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil auf die emotionale oder auf die Gefühlsebene zu kommen, ich glaube, die Chance, sich persönlich weiterzuentwickeln, mit anderen Menschen und Kulturen in Kontakt zu kommen und sich wirklich dafür zu interessieren, wie andere Menschen Problemlösungen sehen, wie andere Kulturkreise funktionieren, wie Zwischenmenschlichkeit ist und das Allerwichtigste für mich persönlich ist eigentlich, ich bin ein extremer Familienmensch, dass ich durch dieses Lebensmodell die Chance habe, mit meinen Kindern gemeinsam die Welt zu bereisen, in einer Zeit, in der ich auch selber noch in meiner Kraft stecke und nicht 70 plus bin und einen Gehwagen brauche, und ein Familienband zu fördern, was dafür einfach sorgt, dass wir als Familie zusammenwachsen und einen unheimlichen Zusammenhalt haben. Das ist so für mich das, die Essenz des Reisens, warum wir das machen, unabhängig davon, ob ich jetzt einen Taj Mahal sehe oder einen Eiffelturm oder so.
Das hast du wunderschön gesagt. Was steht denn noch als nächstes auf eurer Bucketlist?
Das hängt so ein bisschen davon ab, was die Kinder dann wollen. Der Große, also der 17-Jährige und ich, wir machen gerade unseren Pilotenschein. Also es ist so, das Hobby des Fliegens oder das Interesse fürs Fliegen ist sehr groß. Und auf der Bucketlist ganz später steht mal drauf, mit einer Cessna vielleicht durch Afrika oder Australien zu reisen. Aber bis dahin wird es wahrscheinlich noch ein, zwei Jährchen brauchen, bis wir soweit sind von der Flugerfahrung her. Und auch das Portemonnaie muss erstmal ein bisschen aufgeladen
aber
werden.
Aber eine sehr, sehr coole Idee. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und viel Spaß noch bei deinen ganzen nächsten Projekten und bei euren nächsten Projekten, die ihr so durchzieht. Ihr seid auf Instagram zu finden, ihr habt euren eigenen Podcast, ihr seid auf YouTube. Vielleicht möchtest du noch einmal kurz erwähnen, wo ihr noch überall zu finden seid und wie man euch finden kann am besten.
Also genau, du hast die Plattform alle schon erwähnt. Ich glaube, wen das interessiert, der findet uns da auch recht schnell. Wir haben damals das Glück gehabt, den Namen Familie auf Weltreise, der damals noch frei war, einfach belegen zu können. Und so nennen wir uns auf all diesen Plattformen. Und wer lieber lesen möchte, der liest lieber. Wer lieber hören möchte, hört vielleicht in den Podcast rein. Und wer gute YouTube-Videos sehen möchte, der kann auch da Reiseabenteuer sehen. Übrigens auch die rückwärtigen, also wer sehen will, wie das angefangen hat mit den Kindern, mit der Reisevorbereitung, alles dokumentiert vom ersten Tag an.
Sehr cool. Das Ganze verlinken wir natürlich auch in unseren Shownotes, damit da unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich mal ein Bild von euch machen können, weil es ist wirklich sehr interessant. Stefan, vielen Dank, dass du dabei warst und ich wünsche dir alles Gute.
Herzlichen Dank.
Ciao.
Ciao.